Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Putin ist und bleibt russischer Präsident, soweit so absehbar in einem totalitären Staat. Gestern Abend hat er seinen angeblichen Wahlsieg so kommentiert.
Vor uns liegen große Aufgaben, doch wenn wir zusammenstehen, ich denke, das haben alle verstanden, kann uns nichts und niemand einschüchtern und unterdrücken. Das ist noch nie gelungen, gelingt nicht und wird nicht gelingen. Alle unsere grandiosen Pläne werden zweifellos umgesetzt und die Ziele unbedingt erreicht.
Welche Schlüsse aus der Scheinwahl zu ziehen sind und welche Spielräume die Opposition noch hat, das besprechen wir gleich mit der Russland-Expertin Gwendolin Sasse. Außerdem sprechen wir darüber, wie die humanitäre Hilfe aus Europa sinnvoller und effizienter verteilt werden kann. Wladimir Putin hat sich für 6 weitere Jahre im Amt bestätigen lassen. Das Ergebnis der Scheinwahl 88% für Putin. Ein Ergebnis geprägt von Manipulation, Einschüchterung, Zwang von Arbeitgebern. Wie viele Russen aus Überzeugung für Wladimir Putin gestimmt haben, unklar. Trotz allem haben tausende Menschen ein Zeichen gesetzt, dass sie mit Putins Politik nicht einverstanden sind. Sie haben sich um 12 Uhr an den Wahllokalen versammelt zur Aktion Mittag gegen Putin. Aufgerufen hatte das Team Nawalny. Selbst bei dieser denkbar mildesten Form des Protestes wurden gestern Menschen verhaftet. Wie diese Scheinwahl zu bewerten ist, möchte ich mit Gwendolin Sasse besprechen, wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Sasse, 88% für Putin. Welche Schlüsse lassen sich überhaupt daraus ziehen?
Ja, diese verkündete Zahl geht ja noch über das vom Kreml vorher benannte Ziel der 80% hinaus. Also man hat nochmal wirklich oben etwas draufgelegt. Noch viel wichtiger ist die Wahlbeteiligung, die ja auch sehr viel höher gelegen haben soll als bei vorangegangenen Wahlen. Es geht so um die 74%. Die Wahlbeteiligung ist noch ein wichtigerer Indikator als das eigentliche verkündete Ergebnis. Aber bei all diesen Zahlen wissen wir, dass sie manipuliert sind. Auch die Wahlbeteiligung oder insbesondere die Wahlbeteiligung wird übertrieben sein. Aber auf das eigentliche Ergebnis, die Zahlen, kommt es gar nicht an. Es geht eben vor allem darum, man hat gezeigt, man kann die Gesellschaft zumindest im ausreichenden Maße mobilisieren. Sie kommen, sie stimmen auch, was man auch durch einige verbleibende unabhängige Wahlbeobachtungen und Nachbefragungen weiß, durchaus bei Unterstützung für Putin. Aber das Wichtigste ist einfach dieses Bild einer geeinten, mobilisierten Gesellschaft und einer Alternativlosigkeit zu Putin.
Sie haben es genannt, das unabhängige Institut Levada sieht die Zustimmungswerte für Putin ja ebenfalls bei etwa 80%. Wie erklären Sie sich das?
Ja, es ist schwierig in autoritären Kontexten, insbesondere im jetzigen, der auch stark durch den Krieg in der Ukraine geprägt ist, einzuschätzen. Aber in der Tat liegen sowohl die unabhängigen als auch die direkten Umfragen des Staates in der gleichen Größenordnung. Nun sind Umfragen, ob man dem Präsidenten vertraut, ob man seine Kriegsführung unterstützt, nicht genau dasselbe wie ein Wahlergebnis oder überhaupt den Vorgang einer Wahl. Aber man muss davon ausgehen, dass es wirklich nach wie vor substanzielle Unterstützung für den Präsidenten gibt. Das mögen nicht genau diese Werte sein. Je nach Fragestellung sieht man auch, dass ungefähr ein Drittel der Bevölkerung durchaus dem Krieg skeptisch oder kritisch gegenübersteht bei unabhängigen Umfragen. Aber wie gesagt, die genauen Zahlen sind weniger wichtig als die Tatsache, dass eine Mehrheit zumindest das System nicht in Frage stellt. Vielleicht ist es auch eher eine Art von passiv-konformer Haltung.
Wie wird Putin diesen Sieg bei der Scheinwahl für sich nutzen?
Er hat damit zeigen wollen, dass er politischen Spielraum hat, dass es eben wirklich keine politischen Alternativen zu ihm gibt. Das ist ein wichtiges Zeichen, vor allem ins Land hinein und auch an die politischen Eliten. Denn im jetzigen autoritären System müsste jede Herausforderung, der sich Putin irgendwann mal stellen könnte, von Eliten ausgehen. Und auch sie sind eingeschworen auf dieses System. Und darum geht es. Und damit schafft er sich Legitimation für seine Politik. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es keine Kursänderung geben wird, dass der Krieg fortgesetzt wird, so wie er im Moment sich gestaltet, dass es keinen politischen Willen gibt für Verhandlungen oder für Veränderungen und dass eben auch die Wirtschaft und die Gesellschaft sich auf diese Kriegsrealität einstellen muss. Ich Ich fand es interessant gestern Abend, dass er in seiner Siegesrede ganz anders klang als in seiner Rede zur Lage der Nation am Ende Februar, die ja eigentlich eine Wahlrede war. Gestern hat er durchaus anklingen lassen, bei aller Betonung auf Patriotismus und Einigkeit in Russland und natürlich auch den üblichen anti-westlichen Parolen, dass es eine schwierige Zeit würde. Er hat von Steuererhöhungen gesprochen, er hat in den Raum gestellt, dass es schwierig wird und dass es eine lange Zeit dauern kann. Das ist ein anderer Ton. Also er hat also den Moment dieser Wahl genutzt, um auch das Volk weiter darauf vorzubereiten.
Trotz dieser Repression sind Tausende zur Aktion Mittag gegen Putin gekommen. Was sagt das über den Zustand der Opposition in Russland? Ist die noch da?
Ja, es gibt Unzufriedenheit in Russland, aber sie hat momentan keine wirkliche Möglichkeit, sich politisch zu mobilisieren und damit auch wirklich eine Alternative zum jetzigen System so zu formulieren, dass ihr Eliten oder auch die Gesellschaft im größeren Ausmaß folgen könnte. Und das liegt an den Repressionen im System, das liegt an der Propaganda, es liegt auch daran, dass viele Oppositionelle im Exil sind, verhaftet sind, umgebracht wurden. Das gestern war ein wichtiges Zeichen. Man soll es also nicht herunterspielen. Das sind schon kleine Zeichen, wo sich oppositionell gestimmte Menschen oder aber unzufriedene Menschen gegenseitig sozusagen ein Signal geben, dass es sie gibt und dass sie das System nicht unbedingt unterstützen. Aber wir wissen natürlich im Endeffekt gar nicht genau, wer dann genau gerade anstand und wie sie gewählt haben. Aber selbst dieses Zeichen, das waren Tausende von Menschen in vor allem den großen Städten Russlands. Aber dahinter steht noch keine wirklich mobilisierte Kraft. Und auch im Ausland haben wir diese Aktion gesehen. Aber auch da sind dann die Verbindungen aus dem Ausland zu den Menschen in Russland durchaus nicht so stark, dass es momentan irgendeine Gefahr für das System birgt. Aber es ist ein wichtiges Zeichen, wie auch die Blumen an Nawalnys Grab ein Zeichen sind, dass es durchaus andere Stimmungen im Land gibt.
Der Nawalny-Vertraute Leonid Volkov, der sah das gestern als Zeichen für Optimismus. Also den würden Sie bedingt auch teilen?
Na, es ist immer ein optimistisches Zeichen, wenn Leute so einem Aufruf folgen oder Blumen niederlegen oder sich zu einer bestimmten Uhrzeit anstellen. Und ich glaube, wir warten auch und hoffen auf diese Zeichen. Aber wir müssen sie, und wenn wir nicht, wie Volkov selber, natürlich jemand, der in der Opposition jetzt im Exil sehr extrem sich dafür einsetzt, möchte auch Optimismus verbreiten, dann müssen wir doch von außen schauen sehen, dass das im Moment keine Massen sind, die sich gegen Putin wenden. Also wir müssen es auch realistisch einschätzen. Aber natürlich ist es immer ein Hoffnungsschimmer, so etwas zu sehen.
Viele Oppositionelle hoffen auch auf Julia Nawalnaja. Kann sie es schaffen, die Opposition aus dem Ausland heraus zu vereinen und schlagkräftig zu machen?
Das ist im Moment eine offene Frage. Sie hat sich ja klar dazu bekannt und auch mit Volkov und anderen wird sie es versuchen, im Ausland zunächst einmal im Exil Opposition weiter zu stärken und aufzubauen. Die größte Herausforderung ist dann, die Verbindung auch wirklich zur Gesellschaft und oppositionell gesinnten Menschen in Russland zu halten. Und das ist aus dem Ausland gar nicht so einfach. Wir sehen das andere Beispiel, Tichanowskaja aus Belarus, wo über einen längeren Zeitraum hinein wirklich sehr viel Kraft und Energie gebraucht ist, um diese Verbindung zu erhalten. Und irgendwann ist nicht mehr ganz klar, ob von außen wirklich die Stimmen im Land vertreten werden oder zum Ausdruck kommen. Aber es ist im Moment so der einzige größere Hoffnungsträger, dass das eventuell gelingen könnte, zumindest diesen Gedanken im Ausland mit Verbindungen nach innen aufrechtzuerhalten. Aber wir sind weit davon entfernt, dass es wirklich eine geeinte Opposition wäre oder eine Kraft, mit der Putin jetzt wirklich rechnen müsste im Land.
Das sagt Gwendolin Sasse vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Mit ihr sprach ich über die Scheinwahl in Russland und den Zustand der Opposition. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wie entscheidend, wie lebenswichtig die humanitäre Hilfe der Europäischen Union ist, das zeigt sich aktuell wohl am deutlichsten in Gaza. Mehr als 1 Million Kinder sind dort von Hunger bedroht. Die EU-Kommission hat allein in diesem Jahr bereits 81 Millionen Euro bereitgestellt, um die Not dort zu lindern. Und sie ist seit Jahren größter Geldgeber für die Palästinenser. Und das gilt auch weltweit. Knapp die Hälfte der humanitären Hilfe kommt aus Europa. Doch all das Geld reicht nicht, um weltweit 300 Millionen Menschen zu helfen, die darauf angewiesen sind. Wie also kann das Geld effizienter verteilt werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Center for Humanitarian Action. Das Zentrum veranstaltet heute das European Humanitarian Forum in Brüssel. Der Direktor des Instituts des Zentrums ist Ralf Südhoff und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie Europa die humanitäre Hilfe reformieren sollte.
Wir haben leider eine Situation, wo die humanitäre Hilfe weltweit grundsätzlich überfordert ist mittlerweile. Wir hatten noch Anfang der 2000er Jahre eine Herausforderung in dem Maße, es gab vielleicht im Jahr so ein, zwei größere Krisen. Man brauchte weltweit so 2, vielleicht 3 Milliarden Dollar, um die größte Not weltweit zu lindern. Heute haben wir auf 6, 7 parallele sehr, sehr Großkrisen, sehr, sehr große Krisen. Wir brauchen 45 bis 50 Milliarden Dollar pro Jahr. Und das stellt insbesondere die Europäer vor große Herausforderungen, denn sie geben bisher fast die Hälfte der humanitären Hilfe weltweit. Und auch in der humanitären Hilfe gilt natürlich, wer das meiste Geld gibt, der hat auch vielfach das Sagen. Und deswegen müssen vor allem die Europäer die Hilfe ganz massiv verändern und reformieren.
Inwiefern? Also was muss sich ändern?
Wir haben beispielsweise die Herausforderung, dass wir mit immer weniger Geld immer mehr Menschen erreichen müssen. Es sind gerade die Europäer, auch Deutschland, die massiv die humanitäre Hilfe in den letzten 1, 2 Jahren gekürzt haben. Deutschland um fast ein Drittel. Und auch die Amerikaner schrauben ihre Hilfe immer weiter zurück. Und man mag sich gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn es eine zweite Amtszeit von Trump gibt. Das heißt aber, sie brauchen eine ganz andere Hilfe, auch aus ganz anderen Gründen. Beispielsweise ist es sehr anerkannt seit vielen Jahren, dass eine viel lokalere Hilfe, wenn sie die lokalen Hilfsorganisationen einbinden würden, dass das viel wirksamer wäre, dass sie sich vor Ort am besten auskennen und dass sie auch natürlich viel kostengünstiger sind. Sie könnten Milliarden an humanitärer Hilfe einsparen, wenn sie nicht so weit überverhältnismäßig immer über die ganz großen Hilfsorganisationen gehen würden, sondern kleine, agile, günstige Organisationen vor Ort viel besser unterstützen würden.
Da sagen ja viele Geldgeber, wir trauen denen nicht. Und ist dieses Misstrauen nicht auch manchmal berechtigt? Also in Gaza hat oder hatte ja selbst die UN-Organisation UNRWA Hamas-Terroristen in ihren Reihen.
Natürlich ist Misstrauen berechtigt. Natürlich gibt es auch lokale Hilfsorganisationen, die zu politisch verbandelt sind oder die einfach nicht effektiv sind. Die Herausforderung haben sie aber natürlich, Sie haben gerade das Beispiel einer UN-Organisation genannt, immer in diesem Hilfssystem. Und sie müssen immer genau schauen, mit wem sie da zusammenarbeiten. Deswegen ist aber auch so wichtig, dass sie Schritt für Schritt über die Jahre andere lokalere Strukturen, professionelle Strukturen und Strukturen, dass sie gemeinsam monitoren, wer welche Hilfe auch mit zum Beispiel gepoolten Fonds, die das dann für sie tun als Geber, umsetzen kann. Und deswegen ist so wichtig, dass man sich zusammentut, dass man das koordiniert als Europäer und nicht jeder so ein bisschen im Klein-Klein da mal einer Mini-Organisation Geld gibt und da mal hier. Dann haben sie einen Bruchteil der Hilfe über diese lokalen Helferinnen und Helfer umgesetzt, aber es verändert sich eigentlich nichts. Und deswegen müssten sich die Europäer viel besser koordinieren. Das tun sie aber leider nicht.
Wie könnte denn eine solche bessere Koordination funktionieren und wer soll sie übernehmen?
Wir haben im Moment die Herausforderung, dass wir einerseits solche Koordinationsforen haben. Also in Brüssel gibt es zum Beispiel einen Ausschuss, der heißt COHAFA, der trifft sich einmal im Monat. Und da kommen alle 27 EU-Mitgliedsländer zusammen und besprechen die humanitäre Hilfe. Die Herausforderung ist aber, das ist im Grunde ein einziger Briefing-Marathon. Da wird erzählt, was in welcher Krise los ist. Und man tauscht ein bisschen Informationen aus. Es kommt aber nicht zu einer Abstimmung, wie man vor allem mit solchen Dilemmata, über die wir gerade gesprochen haben, oder wie man mit sehr schwierigen Regierungen vor Ort, die Taliban in Afghanistan, das Assad-Regime in Syrien, wie man mit denen gemeinsam umgeht und wie man sie womöglich unter Druck setzt und inwieweit man bereit ist, Kompromisse zu machen. Diese Abstimmung findet dort nicht statt. Dafür ist das zu divers. Dafür redet man nicht fokussiert über Themen. Und deswegen ist wichtig, dass so führende, sehr einflussreiche Geber wie Deutschland, wie die Europäische Kommission, Schweden, Norwegen, auch außerhalb der EU, sich zusammentun. Und deswegen ist einer unserer Vorschläge, dass man so informelle Gruppen, die es teils auch gibt, zwischen wenigen Gebern, dass man die ausweitet auf eine Gruppe von vielleicht 9, 10 einflussreichen Staaten, die dann sich wirklich abstimmen, aber auch tatsächlich über bestimmte Themen langfristig hier zu arbeiten und deswegen das Level einer strategischeren Koordination erreichen, um die Hilfe wirklich grundlegend zu verändern.
So eine Art Koalition der Willigen bei humanitärer Hilfe etwa?
Genau, eine Koalition der Willigen, die gleichzeitig Einfluss haben. Sie haben natürlich die Herausforderung, das ist ja auch nicht leicht für die Europäer. Sie haben 27 EU-Mitgliedstaaten, völlig divers. Viele Osteuropäer leisten fast keine humanitäre Hilfe bisher oder wollen es auch gar nicht, außer den Ungarn, die bereit sind, allenfalls Christen weltweit zu unterstützen. Aber sie haben die einflussreichsten Geber in Europa und das ist natürlich auch eine riesige Chance. Allein außerhalb der EU haben sie noch die Briten, die Norweger, die Schweizer. Wenn sich da die 19 Staaten besser zusammentäten und vor allem auch besser koordinieren, was sie finanzieren, weil wir haben Krisen, da fließen 70-80% der benötigten Gelder rein. Wir haben andere Krisen weltweit, sogenannte vergessene Krisen, die werden nur zu 7-8% pro Jahr finanziert und deswegen vergeben Sie die Chance, wirklich die Menschen in größter Not zu erreichen weltweit, weil sie sich nicht gut genug absprechen.
Wen hat die EU da oder die Europäer da vor allem nicht im Blick? Also haben Sie da vielleicht ein Beispiel, zwei Beispiele für vergessene Krisen?
Also es gibt beispielsweise vergessene Krisen immer dort, wo eben auch wenig nationale Interessen, über die man auch immer reden muss, leider bei humanitärer Hilfe natürlich, und wo wenig Sichtbarkeit für einen Geber wie Deutschland oder andere Länder im Spiel sind. Nehmen Sie den Südsudan, massiv grassierende Not im Südsudan oder auch im Sudan selbst, wo eine Hungersnot droht, aber kaum wahrgenommen in der Weltöffentlichkeit. Und dann sinkt natürlich auch das politische Interesse, dann sinkt das Interesse einer Ministerin, dorthin zu reisen und Hilfe zuzusagen. Aber sie haben auch Krisen in Lateinamerika, was wir kaum noch auf dem Schirm haben, oder in Asien. Während eine Krise wie in der Ukraine natürlich zu Recht viel Aufmerksamkeit bekommt, aber im Vergleich zu vielen anderen Krisen weltweit dann wirklich überfinanziert ist, wenn Sie sich anschauen, wie wenig Gelder in größte Not in anderen Ländern fließt.
Sehr viel Geld fließt auch zu den Palästinensern, auch nach Gaza. Was läuft da aus Ihrer Sicht gut, was nicht so gut, wenn wir jetzt konkret über die Rolle der Europäer sprechen?
Gaza ist natürlich ein spezieller Fall und insbesondere, wenn wir in Deutschland darüber reden. Aber die Herausforderung auch dort ist, dass beispielsweise Vertretern von Regierungen vor Ort, die versuchen auch aus dem Umfeld Hilfe zu leisten, sagen, die Europäer sind nicht abgestimmt genug in dem, was sie erwarten. Sie sind auch nicht abgestimmt genug in dem Druck, den sie auf Israel ausüben, dass es Hilfe ins Land lässt. Wir haben die absurde Situation, dass wir hunderte von Lastwagen bereit stehen haben an der Grenze, die sofort nach Gaza reinfahren könnten, in viel größerer Zahl, als es heute geschieht. Und nur weil das politisch nicht durchzusetzen ist in Israel, fangen wir jetzt an, eine Seebrücke, eine Luftbrücke aufzubauen, was unfassbar teuer ist. In meiner Zeit, als ich bei den UN war, gab es die Daumengröße, eine Luftbrücke, dieselben Hilfsgüter mit einem Flugzeug in ein Krisengebiet zu bringen, statt mit Lastwagen, ist 35 Mal so teuer, wie wenn Sie einfach einen Lastwagen fahren lassen können. Und deswegen ist da auch zentral, dass sich die Europäer besser abstimmen und mit einer Stimme sprechen, um zumindest in dem Rahmen, in dem sie Einfluss haben, Israel zum Einlenken zu bewegen.
Das sagt Ralf Südhoff, er ist der Direktor des Zentrums für humanitäre Aktion. Das Zentrum veranstaltet ab heute das European Humanitarian Forum in Brüssel. Das war Europa heute. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.